Es sind Äußerlichkeiten, weil du natürlich ganz schwer direkt in den Geist reinkommst. Aber diese Äußerlichkeiten machen was mit dir. Ne? Also ich belege das ja auch. Ich will jetzt hier keine wissenschaftlichen Studien zitieren, aber man fühlt sich besser, wenn man besser angezogen ist. Das ist eine Tatsache. Man fühlt sich besser, wenn man was gekocht hat. Das sind so Dinge, die machen dich mental auch stärker. Ne? Ich sage nicht, dass das die Lösung aller Probleme ist, die Hochbegabte haben.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein Mensa-Podcast von Lina Holzmann und Erwin Klein.
Hallo Erwin.
Hallo Lina.
Und hallo Stefan.
Hallo ihr Lieben. Hallo Lina, hallo Erwin.
Hallo Stefan. Ja, wir haben einen Gast, wie man hört, Stefan Maywald, Schriftsteller, Autor, Journalist. Ich werde ihm im Detail noch ein bisschen näher gleich vorstellen. Und wollte zuerst mal sagen, also wir werden technologisch immer aufwendiger und komplizierter, weil das ist hier eine echte Drei-Länder-Verbindung. Ich sitze im tristen Deutschland, Lina weiterhin in Madrid und Stefan sitzt in Italien. Genauer gesagt in Norditalien, in Grado.
Genau, Grado kennt man in Deutschland nicht so sehr. Es ist eine Insel zwischen Venedig und Triest, allerdings gut mit dem Auto zu erreichen, weil Herr Mussolini vor ein paar Jahrzehnten einen Damm gebaut hat. Diktatoren mögen es nicht, wenn Territorien nicht erreichbar sind. Deswegen gibt es seit den 30er Jahren einen Autodamm. Viele Deutsche fragen immer, Grado, liegt das am Gardasee, weil es so ähnlich klingt? Nein, tut es nicht. Es liegt also tatsächlich an der Adria. Ich sage immer zwischen Venedig und Triest, das ist ein ganz guter Orientierungspunkt.
Und ist natürlich ein wunderbarer Strand, Urlaubsort. Also wir können in jeder Hinsicht hier Werbung machen. Kurze Smalltalk-Frage, wie ist das Wetter?
Ja, ich könnte jetzt was von blauem Himmel und so weiter erzählen, aber vorgestern gab es einen wirklich dramatischen Temperatursturz. Wir sind jetzt also wirklich bei 5, 6 Grad.
Ja, so wie ich. Ich glaube, wir sind alle gleich.
Man darf nicht vergessen, Norditalien ist eben auch noch eher Mitteleuropa, was das Klima angeht. Also natürlich sind die Sommer hier länger und genereller ist es schon wärmer hier, aber der Kamin brennt ab gestern.
Okay. Stefan Maywald, wir freuen uns sehr, weil er ist ein außergewöhnlicher Gast.
Ein Celebrity.
Eine Celebrity, ja genau. Schriftsteller, Autor, Journalist. Natürlich, wenn man in Italien lebt, wie du seit über 20 Jahren, dein Thema ist Italien, dein Thema ist Kulinarik, aber du hast natürlich auch eine Menge Bücher geschrieben, nicht nur Reiseführer, du hast Krimis geschrieben, du hast eine dreibändige Familiengeschichte, die Porzellanmanufaktur geschrieben, du hast ganz neu ein tolles Buch, das habe ich jetzt vor kurzem erst selber in die Hand bekommen, über Rom herausgebracht, ein Bildband, der nicht nur große Bilder und wenig Text, sondern wo man richtig was zu lesen bekommt, unter anderem auch Rezepte, was ja immer auch wichtig ist. Und du hast natürlich einiges, oder was heißt natürlich, du hast einiges geschrieben über die italienische Lebensart. Und das war für mich so der Grund, wo ich gedacht habe, hoppla, das wäre doch mal ein gutes Thema, über dem wir in unserem kleinen Kuschel-Podcast reden könnten. Weil, ja, deine Bücher, also eins deiner erfolgreichsten Bücher hat den schönen Titel »Das Italien-Prinzip, so geht Glück«. Und da geht es halt darum, dass Italiener doch also zu den glücklicheren Menschen auf diesem Planeten gehören. Und du bist ja ein entschiedener Vertreter der italienischen Lebensart geworden oder warst du vielleicht schon immer?
Nee, tatsächlich. Als ich 16 war, haben wir meinen ersten Auslandsurlaub in Italien verbracht. Wir waren sonst immer an der Nordsee. Und wenn du mit 16 nach Italien kommst in den italienischen Sommer, dann ist das einfach, dann flasht dich das total. Und ich dachte eigentlich schon mit 16, irgendwann muss ich mal hier hinziehen. Und das kann ich auch deswegen belegen, weil ich während meines Zivildienstes tatsächlich an der Volkshochschule einen Italienischkurs belegt habe. Da wusste ich natürlich noch nicht, dass ich irgendwann mal hier hinziehe. Aber das Fundament war so ein bisschen gelegt, sowohl für die Sprache als auch für meine Italienleidenschaft, sagen wir es mal so. Also ich lebe, wie du ja schon sagtest, seit 20 Jahren hier. Ich sehe natürlich auch, was schiefläuft, was hier nicht so gut ist. Aber ich finde schon, wenn man mal so einen Strich zieht oder so eine Bilanz setzt, dann überwiegen hier schon die schönen Seiten. Und das hat viele Gründe, über die ich in meinen Büchern schreibe.
Ja, und zwar sehr unterhaltsam. Und wie gesagt, das war für mich so der Ausgangspunkt, dich zu fragen, ob wir uns hier nicht in unserem Podcast mal treffen können, weil unter Hochbegabten gibt es ja relativ oft oder öfter das Phänomen, dass, ja, wie soll ich sagen, so eine gewisse Lebensunzufriedenheit oder Hadern mit den eigenen Möglichkeiten, mit dem, was man erreicht hat. Ja, immer so der Standardspruch, die eigenen PS auf die Straße zu bringen. Also unser Vereinsmagazin ist voll mit Coaching-Anzeigen, wo es dann darum geht, werde, was du bist und löse die Handbremse und ähnlichen Motivationssprüchen. Meine Frage an dich ist, was machen Italiener? Auch nicht Hochbegabte, die Fischer in Grado, was machen die besser? Wieso sind die zufriedener? Was können Mensaner von den Italienern lernen?
Es sind viele Kleinigkeiten und es ist natürlich nicht einfach, von heute auf morgen zu sagen, ab jetzt werde ich Italiener. Aber es gibt so ein paar Dinge, die ich mir auch angewöhnt habe, die mir sehr, sehr gut gefallen und von denen ich auch weiß, das ist auch belegt, dass das dem Leben ein bisschen auf die Sprünge hilft, wenn man so will. Also was ich zum Beispiel an Italienern immer sehr bewundere, sind diese kleinen Rituale, die sehr konsequent durchgezogen werden. Das beginnt morgens mit einem Kaffee an der Bar. Das ist nicht so, dass man sich da 2 Stunden hinhockt, zumindest nicht in Norditalien. Aber es ist wirklich so das Ritual. Man kommt auch immer zur gleichen Zeit, trifft dann eben immer dieselben Leute, die auch zur gleichen Zeit kommen und hat schon mal so 10 Minuten, 15 Minuten so mal so eine Sozialisierung hinter sich. Dieses kleine Ritual gibt einem Tag schon sehr viel Halt und Struktur und auch einem selbst. Und ich merke das ja besonders, weil mein Tag natürlich total strukturlos ist, also völlig unstrukturiert als Schriftsteller und Journalist. Deswegen sind für mich diese Rituale natürlich auch sehr wichtig. Ich glaube, das kann dir jeder Coach sagen, können dir auch viele Wissenschaftler sagen, dass Rituale wirklich helfen, so ein bisschen das Leben gerade zu ziehen. Was viele Italiener auch machen und was ich auch sehr schätze, was ich auch für mein Leben übernommen habe, ist die Passeggiata, das Flanieren. Dass man abends nochmal durch den Ort geht und zwar ohne Schrittzähler und nicht auf der Apple Watch gucken, wie viele Kalorien habe ich jetzt verbraucht. Das ist wirklich so ein ganz entspanntes Flanieren mit Freunden. Man geht auf die Piazza, man trifft sich, Gruppen bilden sich, Gruppen lösen sich auf, man geht nach Hause, die Kinder spielen nochmal draußen. Dieses Flanieren, ich beschäftige mich viel mit dem Leben von Schriftstellern, weil ich immer gucken will, wie machen es die anderen. Es gibt ganz, ganz viele Schriftsteller, die das auch selbst machen, das Flanieren oder es gemacht haben. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, er traut keinem Gedanken, der nicht ergangen worden sei. Also er war ja auch ein großer Spaziergänger in der Schweiz. Ich glaube, Spazierengehen ist was Wunderbares. Das kann man auch als Ritual machen, natürlich zu einer festen Zeit. Es ist auch nachgewiesen, dass Spazierengehen hilft. Und vielleicht noch als drittes, dass Italiener gern kochen und essen. Haben wir, glaube ich, auch schon kurz angesprochen. Es gibt tatsächlich in der Psychologie den Begriff Culinary Therapy. Also man weiß, dass Kochen, also nicht nur das gemeinsame Essen, sondern wirklich auch das Kochen, hilft so ein bisschen dabei, sozusagen das Hirn zu entrümpeln. Denn während du kochst, denkst du wirklich an nichts anderes. Das merke ich selbst und es tut wahnsinnig gut. Und es ist natürlich auch eine schöne Erfahrung, wenn man für die Familie kochen darf und es dann auch allen schmeckt im Idealfall. Aber es funktioniert auch, wenn ich zum Beispiel alleine bin. Also diese 3 Sachen sind schon mal so, ich nenne es mal Rituale, die Italiener fast alle machen und haben und die ganz, ganz viele positive Auswirkungen aufs Leben haben.
Was ist denn dein Lieblingsessen?
Gute Frage. Jetzt war ich so lange nicht mehr in Deutschland. Jetzt vermisse ich schon fast wieder Bratkartoffeln. Aber in Italien finde ich natürlich, also ein richtig gutes Risotto ist was ganz Feines. Wenn es um die Pasta geht, Spaghetti alle Vongole, also mit Venusmuscheln, finde ich ganz, ganz wunderbar. Aber ich liebe die italienische Küche ohnehin sehr.
Wer liebt den nicht?
Das ist ja nicht schwer.
Deswegen gibt es auch heute Abend bei uns Sushi. Haben sich nämlich die Kinder gewünscht.
Das, was du beschreibst, sind ja eigentlich Äußerlichkeiten. Also wir Hochbegabten, das sage ich mal in aller Arroganz. Ich zähle dich ja natürlich auch dazu, obwohl du, glaube ich, weder getestet noch Mitglied bei Mensa Italia bist. Wir sind ja da eher, also man geht ja gerne da theoretisch, analytisch und so weiter mit sich selber um. Warum läuft das nicht so, wie ich mir das vorstelle? Und wenn ich dich so verstehe, empfiehlst du eher, ich sag mal, so kleine Äußerlichkeiten. Also in deinem Buch, das Italien-Prinzip, da hast du ja die schöne Rubrik Mehr Italianita ins Leben. Und da geht's unter anderem darum, macht euch schick, zieht euch vernünftig an. Und ein altes T-Shirt ist nicht dafür da, dass man es am Strand trägt. Oder ja, ganz einfach, macht euch weniger Sorgen. Oder Espresso statt Geschäftsessen. Also eigentlich alles so lebensnah, aber sehr, also gar nicht so dieses Vergrübelte und dieses, woran liegt es, warum bin ich nicht so, wie ich sein könnte, etc., sondern koch mal was und es wird dir besser gehen.
Stimmt, es sind Äußerlichkeiten, weil du natürlich ganz schwer direkt in den Geist reinkommst, aber diese Äußerlichkeiten machen was mit dir. Ne? Also ich belege das ja auch, ich will jetzt hier keine wissenschaftlichen Studien zitieren, aber man fühlt sich besser, wenn man besser angezogen ist, das ist eine Tatsache. Man fühlt sich besser, wenn man was gekocht hat. Das sind so Dinge, die machen dich mental auch stärker. Ich sage nicht, dass das die Lösung aller Probleme ist, die Hochbegabte haben. Ich habe mir auch so vorgestellt, was wäre, wenn man Pino, dem 86-jährigen Barmann, der seit 60 Jahren meine Bar betreibt, über die ich auch ein Buch geschrieben habe, wenn man dem sagt, du, wir haben deinen Kopf durchleuchtet, ist es rausgekommen, du hast ein IQ von 145. Was würde der damit machen mit dieser Information? Und was würde ein Deutscher damit machen? Ich glaube, dass Pino einfach die Schultern zucken würde und noch ein Glas Weißwein bestellt und sich sagen würde, ach siehste, deswegen fällt mir die Steuererklärung immer so leicht. Ich glaube, Italiener würden sich von sowas viel, viel weniger unter Druck setzen lassen. Also zum Beispiel diesen Satz, der vorhin auch bei deiner Anmoderation anklang, so sein Potenzial ausschöpfen. Das habe ich hier in Italien wirklich noch nie gehört. So denken Italiener nicht. Und deswegen wirklich, also natürlich, vergessen wir nicht, die größten Künstler der Weltgeschichte waren Italiener, also zumindest viele davon, Galileo, Michelangelo, Brunelleschi, you name it. Und auch nicht zu vergessen, finde ich auch mal sehr spannend, Hollywood, was uns ja auch seit über 100 Jahren prägt, ist ja auch fest in italo-amerikanischer Hand. Also Francis Ford Coppola, Sergio Leone, Martin Scorsese, das sind alles Italo-Amerikaner. Sehr interessant, warum das so ist. Also es sind schon Genies auf ihre Art, aber sie gehen es irgendwie spielerischer an. Und das ist wirklich schwer, so eine Mentalität zu transferieren. Man kann jetzt nicht einfach einem IQ 145 sagen, geh's doch mal spielerischer an. Aber man kann ihm diese kleinen Äußerlichkeiten mitgeben, die Erwin erwähnt hat und die, von denen ich ein bisschen länger erzählt habe. Geh doch mal morgens in die Bar und sprech mit den Fischern und mach das jeden Morgen. Das ist wirklich etwas, was dir in deinem Leben weiterhilft. Und noch was, Italiener sind keine großen Planer. Es gibt auch nicht diesen Satz, in 5 Jahren will ich da sein, in 10 Jahren will ich da sein. Also da habe ich auch viel gelernt als Schriftsteller. Du sollst nicht sagen, ich will in 2 Jahren auf die Spiegel-Bestsellerliste. Du sollst dich um deinen nächsten Satz kümmern. Das finde ich irgendwie so ganz gescheit, so zu denken. Also gerade als Schriftsteller. Aber ich glaube, das kann man auch auf viele, viele andere Berufe übertragen.
Also nicht weit vorausplanen und nicht so an der Selbstoptimierung arbeiten und an Quartalszahlen oder was es da auch immer gibt, sondern lieber das Hier und Jetzt und den Moment genießen. Du hast eben dein Buch erwähnt, Meine Bar in Italien und Pino. Das ist ja persönlich mein Lieblingsbuch von dir. Bisschen anschleimen.
Erwin ist ein Fan.
Was gar nicht, ja natürlich. Ich meine, ich habe dich oder Stefan ja nicht umsonst hier gefragt, dass wir mal drüber reden. Dieses Buch hat den schönen Untertitel, Warum es der Süden glücklich macht. Und was ich so toll daran finde, ist, was du da schreibst, also zum einen natürlich sehr unterhaltsam und relativ leicht zu lesen. Es sind ja keine ausgedachten Geschichten. Also es gibt ja eine Menge Bücher über italienische Mentalität und Dolce Vita und tralala. Das sind dann ja Vorstellungen oder Filme oder ausgedacht. Aber Pino gibt es ja wirklich, also diese Bar, du hast ja gerade schon erwähnt. Und mir ist es so gegangen, ich war dieses Jahr in Grado und habe mich da reingesetzt und habe wirklich gedacht, ich kenne die hier. So am Nebentisch, die Leute, ich habe sie quasi wiedererkannt.
Das ist ein schönes Kompliment übrigens, vielen Dank.
Das ist natürlich was Großartiges, also zu wissen, da sitzt nicht jemand und denkt sich irgendwie so sein Bella Italia aus, Strand und Sonne und Passeggiata und was weiß ich noch alles, sondern die Leute hocken da wirklich und das sind ja erkennbar alles keine Intellektuellen. Ich habe da so einen Vormittag verbracht und von der Bedienung bis hin zu 4 Männern, die sich dann gemeinsam eine Weinflasche teilen, vormittags.
Natürlich.
Und sehr lautstark diskutiert haben. Ich habe nicht verstanden, worüber. Also es war quasi so der Film zum Buch. Dein Buch als Vorlage und es passte zusammen.
Sehr schön. Ich lade auf Instagram ja auch ab und zu Filme hoch aus der Bar und da freuen sich die Leute auch immer sehr.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Nimmst du eigentlich deine Inspiration immer aus deinem Umfeld? Quasi was du erst siehst und dann kommen die Ideen?
Ja, schon. Also Pinos Bar ist halt schon so besonders und Erwin hat es ja auch gerade gesagt, da sind schon Typen drin, da kannst du schon Romane drüber schreiben. Also du nimmst sie als Vorlage, du verfremdest sie, aber da sind schon ein paar coole Typen drunter. Ne? Allein schon, wer heutzutage im Jahr 2025 als Fischer arbeitet, der hat so viel zu erzählen. Also ich höre den, das ist übrigens auch das Schöne an Italiens Bars. In Deutschland hast du ja die Szene-Kneipe, da hast du die Studentenkneipe, dann hast du die Bar für die schicken Leute, dann hast du das Oma-Café, wo Kuchen gegessen wird. Das gibt es in Italien nicht. In Italien ist fast jedes Barpublikum, wir reden jetzt nicht von Mailand oder Rom, aber generell ist in Italien das Barpublikum total heterogen, schön durchgemischt, was es auch super spannend macht, auch für mich natürlich, ne, dass du schmorst nicht in deinem eigenen Saft. Ja, ich treffe mich jetzt nicht mit anderen Intellektuellen hier, die irgendwas Tolles machen und schreiben und wir reden nur über Kultur, sondern wie gesagt, ich höre eben den Fischern zu, die jede Nacht um Mitternacht rausfahren, was im Sommer romantisch klingt, aber mach's jetzt mal im November bei 4 Grad und morgens zurückkommen und dann tatsächlich sich zum Teil dann eine Flasche Wein teilen, weil das für die das Feierabendbierchen ist sozusagen. Die waren halt gerade draußen und legen sich danach hin. Ich will nicht sagen, dass ich jede Inspiration aus meinem Umfeld hole, aber ich denke, so Pinos Bar gibt schon wirklich, wirklich viel her.
Das kann ich unterschreiben. Also das nach einem Vormittag weiß man das, ja. Im Grunde kann man das Smartphone draufhalten und filmen und mitlaufen lassen und man muss sehr wenig schneiden anschließend. Aber es gibt natürlich, ja, du bist ja Insider und darfst auch mit am Erwachsenentisch sitzen. Aber dafür braucht man halt 20 Jahre.
Ja, beziehungsweise ich hatte natürlich, da muss man ganz ehrlich sagen, ich hatte auch einen riesen Startvorteil. Ich bin ja nicht mit meiner deutschen Frau nach Italien gezogen, sondern ich habe hier sozusagen in eine italienische Familie reingeheiratet. Und das ist natürlich ein ganz großes Ding, ne? Du bist dann halt sofort irgendwie integriert. Natürlich bist du immer noch der Straniero, ne? Klar, wird auch nicht anders sein. Auch meine Frau ist Straniera. Sie kommt ja nicht aus Grado, sondern aus Padua, also vom Festland. Ja, Gradeser sind natürlich ein Inselvolk und bleiben gern unter sich. Aber na gut, in 20 Jahren kommt man dann natürlich den Leuten schon näher. Aber es war schon ein Startvorteil, eine italienische Familie zu haben. Man braucht eben auch ein bisschen Glück im Leben, klar. Also Glück im Sinne von Lucky. Ne?
Du sprichst auch Italienisch, nehme ich an.
Genau.
Also bist du aber hierher gekommen und hast schon flüssig gesprochen?
Nee, flüssig nicht, aber es ging dann relativ zügig, auch weil es sein musste. Ne? Keiner in meiner italienischen Familie sprach Deutsch. Und ihr wisst beide, wie Italiener Englisch sprechen. Reden wir nicht drüber. Also habe ich mir relativ zügig das Italienische antrainiert. Ich spreche gut inzwischen. Leider werde ich immer einen dicken deutschen Akzent behalten, weil ich das R nicht rollen kann. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Kann meine Tochter auch nicht. Die kann es aber, wenn du damit geboren wirst, kannst du es überspielen. Ja, dann kannst du so, dann klingt es so. Aber bei mir ist es halt immer, meine Frau heißt Laura. Das ist halt immer Deutsch, ne? Und es ist nicht so schön gerollt. Und der Gianni Agnelli, der große Fiat-Chef und Playboy, der konnte das R auch nicht rollen. Und der hat gesagt, ich mach's richtig, ihr anderen macht's alle falsch. In der Position bin ich noch nicht, aber ist auch eine Herangehensweise.
Ja.
Du und Gianni Agnelli ist natürlich ein heißes Duo. Über deine Familie und so hast du natürlich auch schon ein Buch geschrieben, beziehungsweise auch über das Kinderkriegen. Ich glaube, das ist sowieso eins der am längsten verkauften.
Mhm.
Wir werden Papa heißt das und ist in der 9. Auflage.
10. Auflage inzwischen ganz verrückt und irgendwie auch bei einem hochseriösen Verlag erschienen, der mich eigentlich gar nicht wollte, weil ich ja weder Pädagoge noch Kinderarzt noch sonst was bin. Ich habe einfach die Tipps meiner italienischen Schwiegermutter runtergeschrieben und eine Lektorin hat an mich geglaubt, hat das durchgesetzt und ja, das war dann tatsächlich es war ein Bestseller und ist jetzt ein Longseller, wie es so schön heißt. Also es steht immer noch überall in den Buchhandlungen.
Ich möchte noch auf deinen Podcast beziehungsweise auf deinen Newsletter zu sprechen kommen, was du ja auch noch betreibst. Und darüber oder darunter steht das schöne Motto Leben in der Komfortzone, was mir persönlich sehr gut gefällt, weil wenn man dieses Therapeutendeutsch hört und diese Sprüche da sind, es geht ja immer darum, du musst deine Komfortzone verlassen und dass du dich da also quasi per Motto schon dagegen wendest, finde ich sehr sympathisch. Ich glaube dir allerdings kein Wort. Ich meine, wer so produktiv ist wie du, du sitzt ja nicht bei Pino in der Bar und verdaddelst den Vormittag bei einem Cappuccino und bei lockeren Gesprächen, sondern allein bei der Menge, die du produzierst, ich halte dich für ein Workaholic. Oder wie organisierst du dich?
Also, ich bin tatsächlich jeden Morgen bei Pino in der Bar und habe auch ein Cappuccino neben mir, aber eben auch den Laptop dabei. Und im Gegensatz zu vielen Autoren habe ich eben das Privileg, dass ich es hauptberuflich mache und kann deswegen tatsächlich relativ viel schreiben. Relativ viel heißt, ich schreibe 3 Seiten pro Tag. Das ist das Minimum. Klingt nicht viel, beinhaltet auch Samstag, Sonntag, Weihnachten, Neujahr, meinen Geburtstag, 3 Seiten am Tag. Interessanterweise habe ich letzte Woche gerade einen Podcast gehört, der Regisseur Tom Tykwer arbeitet auch ganz genau so, also auch 3 Seiten am Tag. Und er sagt auch, wenn um 20 Uhr die 3. Seite noch nicht fertig ist, dann fällt das Abendessen erstmal aus. Beziehungsweise er sagt, dann gibt man sich so viel Mühe, dass es dann in 10 Minuten, dann steht die 3. Seite. Wenn du 3 Seiten pro Tag schreibst, jeden Tag, dann hast du in 3 Monaten ein fertiges Manuskript, noch kein fertiges Buch. Da geht es dann noch natürlich noch viel, viel in die weitere Bearbeitung. Aber da bin ich schon irgendwie, wie soll ich sagen, deutsch. Ja, also schon sehr, sehr diszipliniert, was das angeht, weil ich natürlich weiß, wenn du dich hier auf so einer italienischen Insel gehen lässt, dann bist du auch schnell, dann bist du auch schnell weg vom Fenster. Also dazu ist das Leben hier wirklich zu hübsch. Also ich gebe mir da schon wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe. Aber ich mache es eben auch sehr gerne. Also Schreiben bereitet mir auch ein großes Glück. Ich kenne keine Angst vor der weißen Seite, kein Writer's Block.
Du hast sowas noch nie erlebt?
Noch nie. Ich habe zum Beispiel auch noch nie eine Deadline verpasst. Also ich gebe eigentlich immer früher ab. Eigentlich wirklich immer. Das ist ganz, ja, vielleicht ist es tatsächlich, wie Erwin schon sagte, das inspirierende Umfeld. Wenn dir nichts einfällt, geh zu Pino, irgendwas schnappst du immer auf. Das ist wirklich so. Und natürlich, der Unterschied zwischen Deutschland und Italien ist schon auch noch groß. Und auch wenn Europa immer weiter zusammenwächst, ich glaube, Italien wird immer irgendwie Italien bleiben. Und deswegen gibt es immer, wie soll ich sagen, immer genug zu erzählen. Die Leute wollen es hören und wollen es lesen. Und das ist natürlich ganz toll für mich. Und deswegen schreibe ich so gern und schreibe auch gern weiter. Was ich auch mache, ist in den letzten Jahren, dass ich für unterschiedliche Bücher an unterschiedlichen Orten schreibe. Also alles, was so unmittelbar Italien angeht, das mache ich tatsächlich in Pinos Bar, weil sich das irgendwie richtig anfühlt. Wenn ich einen historischen Roman entwerfe, dann gehe ich in einen ganz leeren Raum im Bürogebäude meiner Frau, wo wirklich nur so ein paar Pinnwände hängen. Und da bin ich dann wirklich ganz allein, nicht mit dem weißen Blatt Papier, sondern mit dem Laptop, dass ich dann so richtig in so eine Fantasiewelt abtauchen kann. Und was ich jetzt auch in den letzten Monaten mal versucht habe, klappt aber noch nicht so gut, unterschiedliche Notizbücher für unterschiedliche Projekte. Klingt erstmal ganz schlau von der Arbeitsorganisation, ist dann aber trotzdem, ab und zu schweifst du ja dann ab und bist dann doch mal wieder kurz in dem anderen Buch und dann holst du erst das andere Notizbuch hervor. Aber generell eine Idee, die man durchaus auch mal ausprobieren kann, wer sich da kreativ berufen fühlt bei euch.
Klingt zumindest mal so, dass man sich zwingt, eine Ordnung irgendwie zu schaffen. Also macht Sinn, aber ich glaube, dass die Umsetzung schwer ist. Da muss ich auch immer alle Bücher dabei haben und dann kann ich mir auch vorstellen, dass bis man dann das andere Buch rausgekramt hat, während man gerade noch im Buch Nummer 1 ist, dann ist der Gedanke schon wieder halb verflogen.
Ganz genau, so kann es passieren, ja. Aber dieses Schreiben an unterschiedlichen Orten fand ich irgendwie, also das klappt ganz gut. Das kann ich auf jeden Fall mitgeben. Und wie gesagt, wer jetzt zum Beispiel, ich weiß, viele Hochbegabte haben tolle Ideen und wollen ja vielleicht auch Bücher schreiben. Ich glaube, da sprechen wir auch noch drüber. Da habe ich auch ein paar gute Tipps, wie das geht, wie man Bücher vor allen Dingen an den Verlag bekommt. Aber wenn man nur jeden Tag eine Seite schreibt, das ist auch bei einem Hauptberuf machbar. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich will unbedingt diesen Roman schreiben, ich will unbedingt dieses Sachbuch schreiben, eine Seite pro Tag. In einem Jahr hast du dann auch einen richtig ordentlichen Fundus vor dir liegen. Möglicherweise schon das fertige Buch, das fertige Manuskript.
Unterm Strich sehr strikt und sehr diszipliniert. Ja. Das teilst du ja wirklich mit vielen. Hemingway hat so gearbeitet, Thomas Mann sowieso. Die Liste ist wahrscheinlich sehr lang. Schreibst du viel um und neu oder ist es bei dir oft der erste Wurf? Passt das dann schon?
Also erstmal vielen Dank, dass du Thomas Mann, Hemingway und mich erwähnt hast in mehr oder weniger einem Satz.
Das ist ein schönes Trio.
Es gab auch mal einen italienischen Schriftsteller, dessen Name mir gerade entfallen ist, der hat sich am Schreibtisch festbinden lassen. Weißt du, das brauchst du einfach. Wenn du was schreiben willst, wenn du vom Schreiben leben willst, dann brauchst du diese Disziplin. Ja, auch diese Lebemänner wie Hemingway, die sicher auch schwer getrunken haben und so, die hatten definitiv Disziplin. Und unten in meinem Arbeitszimmer steht das Gesamtwerk von Hemingway. Obwohl er so kurze Sätze geschrieben hat, hat er auch ganz schön viel geschrieben. So viel zum Thema Vielschreiber und Wenigschreiber. Fast alle großen Schriftsteller, ich kenne eine Ausnahme, fast alle großen Schriftsteller waren absolute Vielschreiber. Zur Frage von Erwin. Ich bin immer dankbar, wenn eine Lektorin nochmal sehr genau den Text sich vornimmt. Denn jeder von uns hat so Darlings, die einem immer wieder passieren. Ich habe Lieblingswörter, die einfach zu oft vorkommen.
Ja.
Ich habe jetzt, kann ich ja erzählen, wir sind ja unter uns, mein neues Buch, das im Mai rauskommt, das heißt Espresso unter Sternen, eine Forschungsreise in Sachen Glück. Da habe ich nämlich gesagt, ich guck mal, ob all diese Glücksprinzipien, über die wir hier gerade gesprochen haben, ob die nur auf meiner kleinen Wohlfühlinsel Grado funktionieren oder ob sie auch in einer für mich fremden Stadt funktionieren, wie Triest. Das war eben eine Forschungsreise und das Buch habe ich nochmal so richtig umgeschrieben. Also das war zuerst so ein wirklich so ein launiger, mehr oder weniger Reiseführer. Dann hat der Verlag gesagt, ey, du musst da mehr von deiner Seele reinbringen. Du willst ja wirklich Experimente wagen. Und da habe ich dann wirklich nochmal ordentlich umschreiben müssen. Und das geht jedem so. Das ist auch richtig so. Und ich glaube, das Buch ist jetzt auch wirklich schick geworden und schön geworden. Und bin gespannt, was ihr dann dazu sagt, wenn es im Mai rauskommt. Vielleicht bin ich ja dann nochmal zu Gast.
Ja, ich würde mich freuen. Aber dann bist du ja nicht immer in deiner Komfortzone. Das kann ich mir ja nicht vorstellen, oder? Da muss man ja auch mal raus, damit in den springen.
Ja, ich schreibe tatsächlich viel über so Komfortzonen. Ich bin zum Beispiel kein Freund des vielen Reisens. Klingt irgendwie erstaunlich. Ich lebe ja immerhin in Italien, aber ich reise auch relativ viel hier rum. Ich glaube aber nicht, dass Reisen ein Wert an sich ist, der einen zum besseren Menschen macht. Ich habe das auch in einem der Bücher, beschreibe ich das auch relativ ausführlich, dass die größten Diktatoren der Menschheitsgeschichte zum Teil große Reisende waren. Da wird einem ja schon klar, dass Reisen dich nicht zum besseren Menschen macht. Und es ist auch nichts Verwerfliches daran, jeden Sommer in den gleichen Urlaubsort zu fahren. Warum sollte das verwerflich sein? Schau mal, ich lebe seit 20 Jahren in Italien und kapiere das Land erst jetzt. Ne? Was soll mir da ein zweiwöchiger Thailand-Urlaub bringen? Ich übertreibe, ich überspitze, aber ich will damit sagen, dieses ewige Raus aus der Komfortzone, das ist auch so ein Klischee und so ein Quatsch. Ich habe mir dann sozusagen in Triest für das neue Buch meine neuen Komfortzonen gesucht, ne? Und habe mich da dann so reingearbeitet und habe halt geguckt, geht das? Und das war eben das Experiment.
Wobei Triest, von gerade aus, da spuckst du ja rüber.
Ja, aber es ist für mich wirklich ganz raus aus der Komfortzone, wollte ich ja nicht. Also ich kenne die Stadt wirklich kaum. Ich kenne Rom besser als Triest zum Beispiel, wo wir gerade über das Rombuch gesprochen haben. Es ist doch oft so. Dort, wo du wohnst, kennst du dich oder in der unmittelbaren Umgebung kennst du dich oft schlechter aus als in der Ferne. Dazu kommt bei Triest natürlich noch so dieser, für mich als Norddeutscher, ja auch dieser Schleier der KUK-Zeit. Also du hast so einen doppelten Schleier über dieser Stadt. KUK-Zeit plus Italien. Plus natürlich auch noch so ein bisschen Balkaneinflüsse. Es ist schon eine sehr fremde Stadt, die ja auch historisch ganz wenig mit dem klassischen Friaul zu tun hat. Deswegen, das war schon spannend und anders. Und es war eben eine große Stadt. Und ich bin ja nun inzwischen auch ein Inseljunge geworden. Es gibt hier in Grado zwei Ampeln. Wenn die auf Rot stehen, dann schimpfe ich schon. Und wenn ich dann in München bin, auf dem mittleren Ring, dann könnt ihr euch vorstellen. Also ich bin inzwischen auch ein Landei geworden. So ist es nun mal.
Oh, das teilst du mit Lina. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Ja. Über Dorfchen.
Ja,
aber ich höre, du bist noch voll im Triest-Flow. Das ist ja schön. Auf das Buch freue ich mich persönlich besonders. Wir werden übrigens hier in den Shownotes, also alles, was du veröffentlicht hast, Unterlagen, dein Podcast, Radio Adria, den es ja auch gibt, Newsletter und so weiter. Also wer sich da näher interessiert.
Instagram
ist alles, wird alles in den Shownotes zu finden sein. Aber jetzt, wo wir ja schon mehr als mittendrin sind, ein Thema, du hast es eben schon kurz angesprochen, Manuskripte, Schreiben, Verlage etc. Auch wieder zu unseren Hochbegabten. Ich kenne einige, beziehungsweise ich weiß, vom Schreiben und vom Schreiben leben träumen da viele. Nicht alle schaffen es, es ist wie im Spitzensport. Manche haben ein halbfertiges, manche haben ein ganzes Manuskript in der Schublade liegen und in den entsprechenden Special Interest Groups, die es da gibt, taucht immer wieder regelmäßig die Diskussion auf, wie finde ich einen Verlag, wie kann ich veröffentlichen, wie komme ich nach draußen, ich habe eine Idee und weiß nicht, wie ich da aus meiner Schublade in die Welt reinkomme. So, du jetzt als erfolgreicher Schriftsteller, ich habe Ambition, ich habe eine gute Idee, gehen wir mal davon aus, ich kann auch einigermaßen schreiben, ich rede jetzt nicht von mir, sondern allgemein, was kann ich tun, was empfiehlst du?
Also jetzt gebe ich euch wirklich einen Rat, der euch besser macht als 99% aller Autoren, die es werden wollen.
Oh, das war ein Einstieg.
Ja. Auf die Frage habe ich nur gewartet und die Frage wird mir auch ja oft gestellt. Oh, wie finde ich einen Verlag, wie finde ich einen Abnehmer für mein Buch? Es kommt nicht aufs Manuskript an, sondern aufs Exposé. Ihr schreibt ein zweiseitiges Exposé und jetzt kommt's. Darin steht nicht, was in dem Buch steht. Das kann in einem Halbsatz reinkommen. Ihr müsst in diesem Exposé schreiben, warum glaubt ihr, dass dieses Buch ein Erfolg wird? Wo ist die Zielgruppe? Welche Bücher sind so ähnlich gerade am Markt erfolgreich? Was bringt ihr mit zur Party? Instagram-Follower, ein Podcast, Expertise in den Foren. Das sind Dinge, die ein Verlag hören will. Ein Verlag bekommt pro Tag, also ein Lektor oder eine Lektorin, bekommt pro Tag 30 Manuskriptstapel auf den Tisch. Die schauen sie sich nicht an. Sie schauen vielleicht auf die ersten beiden Seiten, aber es muss ein Exposé her. Und dieses Exposé muss auch wirklich, das tut weh, es muss werblich geschrieben sein, denn ihr müsst da euch irgendwie von allen Ambitionen freimachen und ihr müsst euch sagen, dieses Buch, mein Manuskript ist nun mal am Ende ein Produkt. Der Verlag wird sehr viel Geld investieren, um es an den Markt zu bringen. mehr als 50.000 Euro. Ihr müsst den Verlag zuerst davon überzeugen, dass dieses Buch in irgendeiner Form ein Erfolg wird. Und deswegen ist ein Exposé so wichtig. Also ihr müsst es wirklich werblich schreiben. Alles, was ich gesagt habe. Warum glaubt ihr, dass dieses Buch ein Erfolg wird? Und belegt es möglich. Also Jan Weiler hat Maria Ihnen schmeckt's nicht geschrieben. Stefan Maywald hat Laura Leoluca und ich geschrieben. Ich schreibe jetzt auch ein Buch über Italien und ich glaube, das kann funktionieren, weil ich nämlich im Gegensatz zu den beiden in Süditalien lebe, auf Sizilien. Und da ist es ja auch nochmal was ganz anderes. So, das muss ins Exposé rein. Und ich habe 10.000 Instagram-Follower, weil die meine Kochrezepte aus Sizilien so toll finden. Das wollen die Lektorinnen und Lektoren sehen und hören und lesen. Und ihr könnt eine Leseprobe beilegen. Aber diese Leseprobe auch nicht länger als 10, 15 Seiten. Auch hier der wichtige Tipp, muss nicht das erste Kapitel sein. Manchmal sind erste Kapitel ja etwas langatmig, weil du die Geschichte erstmal entblättern musst. Legt ein Kapitel, also wenn ihr schon was geschrieben habt, legt das rein, wo es richtig abgeht. Also nochmal, Exposé. Ihr müsst euch gerade als Neuankömmlinge, sage ich jetzt mit aller Vorsicht, wenn ihr nicht gerade berühmt seid, kann ja auch sein, ne, dass ihr schon irgendwelche Schauspielerin seid oder so, dann muss das Exposé einfach, da müsst ihr fast mehr Zeit verbringen als mit dem Manuskript selbst. Also wirklich auf jedes Wort Wert legen, sehr, sehr werblich schreiben, sehr knackig schreiben, sehr gut schreiben und wirklich Argumente vorbringen, dass die Lektorin sagt, ach Mensch, ja, guck mal, das gucke ich mir mal an. Ob es jetzt Lyrik ist, ob es ein Regionalkrimi ist, ob es ein Sachbuch über Autos ist, ganz egal, das Exposé muss einfach stimmen. Und zum Thema Literatur würde ich noch die Einschätzung geben, ohne Agenten geht's heutzutage nicht mehr. Also es gibt Literaturagenturen, die Liste findet man im Netz, die sind unterschiedlich spezialisiert. Als unbeschriebenes Blatt in einem Literaturverlag zu erscheinen, ist wirklich schwer. Ich würde dieses Exposé, von dem ich gerade gesprochen habe, mit einer etwas ausführlicheren Leseprobe einer Agentur schicken. Und zwar möglichst einer Agentur, die so ähnliche Bücher schon verlegt hat oder Autoren hat in ihrem Programm, die ihr selber gut findet. Es gibt so viele Bücher und ich kenne auch Verlage, die schauen sich nichts mehr an, was nicht von einer Agentur kommt. Also das ist schon ein echtes Bottleneck. Vielleicht war es in den 60er, 70er Jahren noch möglich, 400 Seiten an den Rowohlt Verlag zu schicken und dann wurde was draus, aber das ist heute nicht mehr drin. Also Exposé und auf jeden Fall für Literatur eine Agentur schnappen. Diese Agentur nimmt 15-20% von euch, aber holt dafür natürlich viel bessere Vorschüsse und auch Prozente raus. Am Ende rechnet es sich, auch wenn es, wenn dann erstmal gleich von Anfang an 20% an die Agentin gehen, aber am Ende zahlt es sich aus.
Verstehe. Das werden unsere angehenden Schriftsteller gerne hören.
Ja.
Wie war's, Lina?
Ich wollte nur sagen, es waren sehr, sehr gute Tipps. Nicht unbedingt das, was man hören will, weil man will wahrscheinlich hören, die Geschichte muss was Neues sein, kreativ, bla bla bla. Also nicht unbedingt, was ich jetzt hören wollte, aber sehr, sehr gut. Und wenn es zum Ziel führt?
Also tatsächlich kannst du auch sagen, ich mache einen total neuen Dreh. Ich mache einen Regionalkrimi, aber diesmal ist die Hauptperson der Mörder oder keine Ahnung. Ne? Also irgendwie sowas ganz Verrücktes. Aber es muss, vielleicht noch dieser Hinweis, und der ist wichtig, sowohl Verlage als auch vor allem Buchhändlerinnen und Buchhändler denken in Schubladen. Sie können auch fast nicht anders. Ne? Sie kriegen halt pro Woche 500 Neuerscheinungen.
Klar.
Ist übrigens ein kleines Problem bei meinen Büchern. Erwin, du hast ja viele gelesen. Die stehen manchmal bei der Reise, die stehen manchmal bei Sachbuch, die stehen manchmal bei Fiktion. Ich mache schon auch eine Mischung, die manchmal nicht so ganz einfach ist, aber ich bin halt etabliert. Ich habe da eben das Glück, dass es fast ein eigenes Maywald-Genre ist, wenn man so will. Ne? Also mal eine Kritikerin gesagt, du schreibst über die Realität, aber mit literarischen Mitteln. Das fand ich irgendwie ganz schön.
Oh, wie poetisch.
Fand ich auch sehr nett, ja, ja. Aber die Buchhändlerinnen und Buchhändler wollen sowas nicht hören. Die wollen wissen, was ist das? Ist das Reise? Ist das Unterhaltung? Und das ist wirklich bei vielen meiner Büchern ein kleines Problem. Zum Beispiel Mein Leben am Strand, was im Sommer dieses Jahres rauskam.
Ja.
War dann plötzlich unter Esoterik und Lebenshilfe im vierten Stock von Thalia. Da wollte es natürlich nicht hin. Ne? Und das passiert auch, ich sag jetzt mal, etablierten Autorinnen und Autoren.
Klar, ist klar. Ja, die Kategorisierung oder Katalogisierung, das ist ja auch immer wichtig, wo gesucht wird und auch wo man gefunden wird. Wie war es denn bei dir, als du angefangen hast? Du warst Journalist, du hast für alle möglichen Zeitschriften geschrieben, du hast Reiseführer geschrieben, ganz klassisch. Wie ist es dann ins erzählende Genre gekommen? Hast du dich auch mit dem Exposé da beworben oder sind Verlage auf dich zugekommen? Wie ging das?
Das war im seligen Jahr 2000, also ist auch schon wieder 25 Jahre her. Da hat mich tatsächlich ein großer deutscher Verlag angesprochen und hat gesagt, Mensch, dieses Maria, Ihnen schmeckt's nicht. Das läuft so gut, wir haben gehört, Sie haben doch auch eine italienische Frau, wäre das nicht was? Und ich so, oh, wer will denn im Jahr 2000 noch was über einen Deutschen lesen, der in Italien lebt? Ja, Fehleinschätzung, Laura Leoluca und ich, war dann sozusagen aus dem Stand ein Bestseller, hat den Untertitel, wie man in einer italienischen Familie überlebt. Und das hat sozusagen alles aufgemacht für mich. Ne? Klar, weil dann ging es erstmal mit Italienbüchern weiter. Ja. Und letztlich bin ich ja bis heute bei Italien-Büchern geblieben. Immer mal Ausflüge in andere Genres, um die ich aber auch kämpfen muss, Lina. Also es ist nicht so, dass der Verlag jetzt sagt, ach guck mal, der Maywald, der hat jetzt einen historischen Roman geschrieben, den drucken wir ungesehen. Also ich muss auch so ein Exposé schreiben, muss auch sagen, warum würde ein historischer Venedig-Krimi, der im Jahr 1570 spielt, heute interessant sein? Wo ist die Leserschaft? Ist bei Venedig natürlich relativ einfach. Ne? Venedig, eine der bekanntesten Städte der Welt. Irgendwie 12 Millionen Deutsche sind da in den letzten 5 Jahren gewesen. Geht schon. Ne? Dann sagst du halt noch hier, ich habe einen Blog, ich habe jetzt einen Newsletter, was auch immer. Also wie gesagt, Exposé, Exposé, Exposé.
Das werden wir so weitergeben, beziehungsweise das werden einige Leute sehr interessiert anhören. Und Frage ganz außergewöhnlich an Lina. Du warst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, noch nie in Italien. Ne?
Ich?
Ja.
War mal am Gardasee. Aber das ist halt immer so dieses, ja, ich war mit meiner Familie, als ich 12 war, eine Woche am Gardasee. Wir waren in irgendeiner Stadt, aber ich habe vergessen, welche. Nicht Rom auf jeden Fall, nicht Venedig.
Ich konnte es ja nicht fassen, dass jemand das gerade mal da über die Grenze bis an Gardasee geschafft, der ja eh fest in deutscher Hand ist. Wie ist das denn jetzt für dich, wenn du Stefan so hörst, also nächster Urlaub Italien?
Ja, eigentlich schon, ne? Also ich muss sagen, ich glaube, dass die Spanier und die Italiener ein ähnliche Art zu leben haben. Also mir fällt auch hier auf, dass vieles mit mehr Gemach funktioniert und auch vieles lockerer gesehen wird und positiver. Und ich finde sehr, sehr spannend einfach, wie dolle sich diese Art, Dinge anzugehen, unterscheidet. Und gleichzeitig kommt man am Ende beim selben raus, so wie du es ja vorhin gesagt hast. So viele Italiener sind erfolgreich und scheinen trotzdem dabei glücklich zu sein, während wir Deutsche mal denken, je weniger wir schlafen und je mehr Kaffee wir trinken müssen und je tiefer die Augenringe sind, desto besser. Also ja, es ist erfrischend zu hören, wie es auch gehen kann.
Ist eine Quizfrage auf meinen Lesungen immer. Deutsche trinken im Schnitt 6 Kilo Kaffee im Jahr. Wie viel trinken Italiener? Und alle sind natürlich so 10 Kilo, 11 Kilo.
Na, wahrscheinlich 8.
3 Kilo. Ganz am Ende des europäischen Kaffeeverbrauchs, weil die ja wirklich immer nur eine Pfütze Espresso trinken. Ne? Die trinken kein Cappuccino, kein Latte Macchiato. Ich bin in meiner italienischen Familie der Einzige, der überhaupt Cappuccino trinkt. Also es ist wirklich lustig, dass irgendwie so, man assoziiert Italien immer mit Kaffee, ne? Weil es hat schon auch eine wichtige Rolle, aber es ist eben viel, viel genügsamer. Es sind einfach Pfützen, die sie hier trinken.
Ja.
Ja, und habe ich auch aus deinem Buch, beziehungsweise habe ich ja auch in Pinos Bar erlebt, trotz der 4 Männer, die sich da eine Weinflasche geteilt haben. In Italien wird im Vergleich zu Deutschland wesentlich weniger getrunken. Und du hast ja auch gesagt, es gibt im Italienischen kein Wort für Kater, also dem Zustand nach dem Trinken.
Genau.
Einfach, weil sowas wie Oktoberfest, was Italiener allerdings wiederum sehr lieben, besonders Norditaliener, logisch, also solche Exzesse dort eigentlich eher unüblich sind.
Null. Also mein Schwiegervater trinkt jeden Abend 1 Glas Wein, nie mehr, auch nicht Weihnachten. Also es ist wirklich so ganz, ganz erstaunlich. Und es geht vielen Italienern so, die sind wirklich sehr, sehr genügsam. Wenig Alkohol, ganz wenig Alkohol, wenig Kaffee. Ich glaube auch, was Drogen angeht, sind Italiener ganz, ganz weit hinten in den europäischen Statistiken. Eine Sünde haben sie aber.
Rauchen?
Es sind alle ziemliche Spieler.
Oh.
Also europaweit an der Spitze liegt Italien, also so was Glücksspiel angeht. Ein Glücksspiel im Sinne von, du holst dir jeden Morgen dein Rubbel los. Es gibt hier dieses wunderbare Gewinnspiel Turista per Sempre, ist schon ein genialer Name, Tourist für immer. Wenn du da gewinnst, kriegst du ausgezahlt 300.000 Euro sofort, 6.000 Euro pro Monat für 20 Jahre und am Ende nochmal 200.000 Euro. Da kann man schon mal 5 Euro fürs Rubbel los riskieren. Also es ist schon, Turista per Sempre ist hier sehr, sehr beliebt. Also jetzt mal ganz ernst, es ist tatsächlich auch ein kleines Problem, gesellschaftliches Problem. Also es gibt hier mehr Spielsüchtige als anderswo. Das ist so die Sünde der Italiener sozusagen.
Okay, diese Lose kriegt man ja wirklich an jeder Ecke, das habe ich auch bemerkt. Sehr bunt, sehr gelb.
Ja, ja, Turista per Sempre. Dieses Rubbeln, das macht auch irgendwas mit dir. So, du nimmst dann so ein Geldstück oder jeder hat dann so sein Ritual. Ein Freund von mir nimmt immer den Kaffeelöffel, der zum Espresso gereicht wird und rubbelt mit dem Stiel, rubbelt dann die Zahlen frei. Bei unserem deutschen Lotto kreuzt du ja nur an und gibst den Schein weg. Aber hier ist sozusagen, du rubbelst die Zahl frei und dann gewinnst du oder eben meistens eben nicht.
Ja. Aber rauchen tun die Italiener doch auch ziemlich viel, oder?
Da habe ich keine Statistiken. Lustigerweise habe ich mir das auch neulich überlegt. Italiener waren ja die Ersten, die Rauchverbot indoor durchgesetzt haben. Und zwar der selige Silvio Berlusconi im Jahr 2001. Mhm. Da war Italien ganz vorn dabei und alle haben gesagt, ihr Italiener, das klappt ja nie. Es hat von einem Tag auf den anderen keiner mehr in der Bar geraucht. War ja dann auch viel cooler. Du gehst dann vor die Tür und triffst dich mit anderen Rauchern, die jetzt nicht an deinem Tisch sitzen, hast dann nochmal so eine soziale Begegnung. Das hat in Italien wirklich wunderbar geklappt und Italien war das allererste Land. Also von daher, ich glaube nicht, dass Rauchen jetzt extrem verbreitet Arbeit ist in Italien, ich nehme an, es ist europäischer Durchschnitt. Aber Lina, ich mache mich da nochmal schlau.
Das würde mich interessieren, weil ich habe 2, 3 Klassenkameraden, die italienische, und die rauchen alle, also die laufen manchmal schon so durch Richtung Ausgang schon mit der Zigarette im Mund.
Okay.
Wir bleiben dran. Ich könnte ständig so weiterreden. Interessiert mich natürlich. Ich bin ja da gefühlt Italien sehr nah, nicht nur wegen des Fußballs, auch sonst. Aber wir kommen langsam zum Ende, denke ich. Oder gibt's noch Fragen von dir, Lina?
Noch eine ganz kleine, und zwar Komfortzone. Wir hatten in der Veränderungsfolge auch darüber gesprochen, dass man sich manchmal zeitweise unwohl fühlen muss, um quasi weiterzukommen. War das nicht bei dir auch so, dass es war ja ein großes Risiko, nach Italien zu ziehen, dein erstes Manuskript zu schreiben, es zum Verlag zu schicken? Das sind ja alles so Sachen, da ist man ja noch nicht in der Komfortzone eigentlich.
Du hast völlig recht. Ich nenne es immer so ein bisschen, du brauchst so eine Stimulanz. Ja? Oder vielleicht könnte man es auch nennen, Tritt in den Hintern. Also das sind schon so Dinge, klar, gerade wenn du dann sozusagen, ich habe dann ja tatsächlich eine Festanstellung gekündigt und bin nach Italien gezogen. Das war das Jahr 2004, 2005 so etwa, wo es dann so auch losging mit dem Internet, wo du schon gemerkt hast, die Zeitschriften, die traditionellen Medien geraten unter Druck. Keiner wusste genau, wo es hingeht. Ich finde schon, du hast recht, die Sache mit dem, ich bleibe in der Komfortzone, meine ich natürlich auch ein bisschen provokativ. Ne? Weil irgendwie, Es waren jetzt zu viele selbsternannte Coaches, die mir dauernd erzählen wollen, Ich soll barfuß durch den Regenwald wandern, das würde mein Leben bereichern. Nein. Ich gehe 200 Meter zu Pino und finde da meine Zufriedenheit und damit bin ich wirklich glücklich. Aber klar, du hast recht. Ab und zu muss es schon mal rumpeln, logisch.
Aber ich finde das ein sehr schönes Motto.
Danke.
Freut mich, dass dir das gefällt. Stefan, wir bedanken uns sehr. Das war toll. Nicht nur für angehende Literaten aus unserem Verein. Hoffentlich sehr nützlich. Und wie gesagt, alles, was du geschrieben hast, wo du sonst präsent bist, findet sich in unseren Shownotes. Wenn dein Trieste-Buch rauskommt, lass uns ruhig nochmal darüber weiterreden. Erfolg braucht man dir nicht zu wünschen, den hast du.
Ja.
Sehr gut. Ah. Danke. Jedes Buch ist auch wieder eine neue Challenge.
Ja.
Du hast natürlich deine Stammleserschaft, ne? Aber klar, du weißt nie, ob das nächste Buch so gut läuft wie das vorherige. Das ist halt immer wieder ein neues Spiel.
Aber wäre auch sonst langweilig.
Naja, wenn man davon lebt, man will ja auch in die Bestsellerliste. Das gehört ja dazu. Ja. Ich habe übrigens kleine Schlussbemerkung noch. Du hast über die Bar geschrieben, du hast Mein Leben am Strand geschrieben und jetzt kam auch relativ neu Alle weg. Schöner Titel, aber es ist ja im Grunde ein Antibuch. Also nicht Sonnenschein, Strand, Strandkorb, der Bernino und bunte Getränke, sondern es wird kalt, die Touristen sind alle zu Hause, die Liegestühle werden eingeklappt und ich bleibe übrig. Und wie ist das Leben dann? Also eigentlich, ich sag mal, nicht Thema. Und das fand ich mutig. Das ist sowas, wo ich gedacht habe, naja, mal gucken, ob das so funktioniert, weil normalerweise denkt man ja immer, die Leute wollen die schönen Seiten und nicht die kühlen und die kalten und die novemberigen Seiten, aber es liest sich auf jeden Fall sehr unterhaltsam und sehr, ja, auch auf eine gewisse Art bereichernd.
Das freut mich.
Weil es eben nicht so dieses, alle haben gute Laune und die Sonne scheint sowieso und alle Eisdielen haben geöffnet und so, sondern eben, man verkrümelt sich bei Pino irgendwo in der Ecke und macht sich's gemütlich. Das hat mal so eine ganz andere Seite, also in diesem ganzen Reisebücher und Länderbeschreibungskosmos.
Ich glaube, damit haben wir es jetzt geschafft, allen Lust auf deine Bücher zu bereiten.
Klasse.
Ich finde es toll, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir plaudern konnten und ich wünsche eine gute Weihnachtszeit. Wie feiert der Italiener? In Deutschland gehen ja jetzt die Weihnachtsmärkte los. Ich glaube, das gibt's in Italien nicht. Ne?
Also in Grado wird immer der Versuch eines Weihnachtsmarkts gestartet. Sieht nicht so richtig klasse aus. Also Grado und Italien und Weihnachtsmarkt passt nicht so richtig. Du hast ja auch keine Glühweinkultur. Du triffst dich nicht nach dem, keine Ahnung, man geht doch auch aus dem Büro dann nochmal auf den Weihnachtsmarkt. Sowas gibt's alles nicht hier in Italien. Und deswegen funktioniert das nicht so richtig. Ansonsten hat sich vieles angenähert. Inzwischen ist auch in Italien am 24. abends die Bescherung, jedenfalls bei den meisten. Das war früher anders. Wie in vielen katholischen Ländern ist es ja dann eher der 25. Aber der 24. Also ich finde ja, da hatte Deutschland schon immer recht, muss man auch mal sagen. Abende sind immer viel schöner. Ja, also da ist der 24. Ja. Am Abend ist doch viel romantischer als der 25. am Morgen. Zumindest hier in meiner Familie habe ich den 24. durchgesetzt. So.
Sehr gut.
Sehr gut. Vielen Dank. Alles Gute.
Ja, vielen lieben Dank auch nochmal von meiner Seite. Ja,
hat mich riesig gefreut, bei euch zu sein.
Wir hören voneinander. Tschüss, Stefan.
Erwin, wir hören uns bald wieder.
Ciao, ciao, ciao.
Und tschüss.
Tschüss, Stefan.
»130 und mehr. Reden über Hochbegabung.« ein paar grundlegende Informationen zu unserem Podcast 130 und mehr. Wir sind Lina Holzmann und Erwin Klein, 18 und 67 Jahre alt, und wir sind beide Mitglied bei Mensa in Deutschland, dem Verein für Hochbegabte und der größten Vereinigung für Hochbegabte in der ganzen Welt. In Deutschland gibt es 18.000 Mitglieder ungefähr, weltweit sind es etwa 250.000. Mitglied kann jeder und jede werden, die einen nachgewiesenen IQ von 130 und mehr, daher der Name unseres Podcasts, in einem Test nachweisen kann. Lina und ich haben uns überlegt, erstens, dass es noch keinen solchen Podcast über Hochbegabung gibt, in der Art, in der wir das machen, und dass wir hier an dieser Stelle über unsere Erfahrung, unseren Werdegang und unsere Art, wie wir mit dieser nachgewiesenen Hochbegabung umgehen, reden wollen. Natürlich nicht nur über uns, sondern auch mit Gästen, die wir einladen zu den verschiedenen Aspekten. Es geht um Eltern, um Schule, um Beziehungen, um Sport, um Freizeit, um Freunde etc. etc. Wir sind sehr interessiert an jeder Art von Feedback. Man kann uns erreichen auf Instagram 130 und mehr. Es gibt eine Mailadresse 130undmehr@web.de, und wir sind natürlich auch über Podigy und auf allen Plattformen erreichbar, downloadbar, und man kann uns streamen.